Zuhörer, wir begrüßen Sie jetzt ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie werden gleich eine Botschaft von Norbert Lied hören mit dem Thema Der Weg nach Golgatha. Doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge unser Herr Jesus Christus Ihr Herz berühren und Sie segnen, indem Sie auf ihn, den für Sie Gekreuzigten, schauen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir hören jetzt Gottes Wort, einmal einen Abschnitt aus Jesaja 53, zum anderen noch einige Verse aus Hebräer 12. Lasst uns Acht haben auf Gottes Wort, wie wir es aufgeschrieben finden in Jesaja 53, in den alten Lutherbibeln heißt es als Überschrift, des Messias Leiden und Herrlichkeit. Das gehört zusammen. Und da liest man, er hatte keine Gestalt, noch schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, und darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt nun auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen auch alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er ist aber aus Angst und Gericht genommen. Wer will seines Lebens Länge ausreden? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er um die Missetat meines Volkes geplagt war, und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei Reichen, da er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat, noch Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Und wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und die Länge leben und des Herrn vornehmen, wird durch seine Hand fortgehen. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er auch seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt unsere Sünden. Und im Neuen Testament hören wir da noch ganz kurz im 12. Kapitel des Hebräerbriefes. Lasst uns nun laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Lasst uns aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er hätte wohl mögen, Freude haben. Er duldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten auf den Thron Gottes. Gedenkt an den, der ein solch Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hat, dass ihr in eurem Mut nicht matt werdet und ablasset. Denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen wider die Sünde. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt.
Thank you. Der Weg nach Golgatha, so lautet unser Thema heute Morgen. Ich möchte zwei Worte Gottes lesen. Eins aus Johannes Kapitel 19, Vers 16 bis 17 und zum anderen aus Lukas 23, Vers 26. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn hin. Und er trug sein Kreuz selbst und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, welche auf Hebräisch Golgatha heißt. Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Der Weg nach Golgatha. Es ist ja im Allgemeinen die Ansicht verbreitet, dass der Herr Jesus Christus hier zusammengebrochen sei. Auf diesem schweren Weg nach Golgatha. Aufgrund seiner Erschöpfung und Entkräftung, aufgrund seiner Ohnmacht. Und dass da der Simon von Kyrene gerade im richtigen Moment vorüberkam und man ihm nun das Kreuz auflegen konnte, damit er es für Jesus zur Richtstätte trüge. Ich muss Ihnen sagen, liebe Freunde und liebe Geschwister, dass ich persönlich absolut nicht dieser Meinung bin. Es geht in die gleiche oder in dieselbe Richtung, wie unser lieber Marcel gestern Abend verkündigt hat. Und das hat mich sehr erquickt und ich habe mir gedacht, aha, vielleicht will der Herr uns in diesen Tagen ja auch ein bisschen korrigieren von so festgefahrenen traditionellen Meinungen, die wir einfach so übernehmen und überhaupt gar nicht so richtig Hand und Fuß haben. Schon in Gethsemane. Jesus wollte bis ans Kreuz von Golgatha. Er wollte diesen Kelch in Gethsemane, wenn es des Vaters Willen war, nicht trinken, damit er ihn, den Kelch am Kreuz trinken konnte. Preis den Herrn. Hier ist es ähnlich. Bitte seien Sie jetzt nicht entsetzt oder gar empört darüber. Geben Sie mir bitte Zeit, das zu erklären. Das wohl allergrößte Argument, dass Jesus eben nicht zusammengebrochen ist, besteht darin, dass es ganz einfach nicht in der Bibel steht. Es steht nirgends geschrieben. An keiner Stelle dieses dicken Buches finden Sie auch nur annähernd erklärt, dass Jesus zusammengebrochen sei und dass man darum dem Simon von Kyrene das Kreuz aufgelegt hat. Es ist religiös hineininterpretiert worden, weil man es sich vielleicht so eingebildet oder vorgestellt hat. Soweit ich weiß, kommt das von der katholischen Kirche und das haben nachher die anderen Kirchen und Religionen dann einfach so übernommen. In Jerusalem gibt es ja, soweit ich weiß, sogar drei Stellen, die angegeben werden, wo Jesus auf der sogenannten Via Dolorosa angeblich dreimal zusammengebrochen sei. Und da hängen dann sogar solche Schilder. Hier ist Jesus zusammengebrochen, da und da. In Wirklichkeit war das mindestens 20 Meter tiefer. Aber ich wiederhole, es steht nicht in der Bibel. Nach meinem Dafürhalten bezweckt die Auslegung, dass Jesus zusammengebrochen sei und dann ein Mensch da war, der ihm das Kreuz nachtrug. Nur, das ist nämlich die Konsequenz, dass letztlich der Mensch dem Herrn Jesus, der selber nicht mehr konnte, geholfen hat. Und also der Mensch doch noch so ein klein wenig bei der Erlösung beigetragen hat, so konnte der Mensch an der Erlösung ein klein wenig mitwirken. Er hat ein klein bisschen zum Heil beigetragen. Das aber muss mit aller Konsequenz und mit aller Striktheit und mit aller Radikalität abgelehnt werden. Ein Bruder, ich glaube Manfred war es, als wir vorher beteten, er hat es in seinem Gebet gesagt, das hat mich auch ermutigt, im Sinne von, Herr, du allein hast es getan. Wir haben es gesungen im Lied 165, nicht unsere Tränen sind es, Nicht unsere Tränen, nicht unser Weinen ist es, nicht unser eigenes Bemühen. Dein Blut ganz allein, genau das Gegenteil ist richtig. Ich bin der Meinung, dass Jesus Christus nicht zusammengebrochen ist. Was aber geschrieben steht, das ist Folgendes, dass er sein Kreuz selber trug. Das steht deutlich geschrieben in Johannes Kapitel 19, Vers 17. Und dabei wird nicht erwähnt, dass er zusammenbrach. Auch steht geschrieben, dass er noch sehr deutlich und bestimmt nicht mit leiser Stimme, mit schwacher Stimme, bestimmt nicht halb ohnmächtig, sich noch umdrehen konnte und zu dem Volk sprechen konnte. Und er hat vielleicht Hunderten, vielleicht Tausenden, vielleicht waren auf diesem Weg die ganz Jerusalem unterwegs. Und er hat ihnen gesagt, weinet nicht um mich, weinet um euch und um eure Kinder. Und ich glaube, das hat er in voller göttlicher Autorität gesagt und nicht geflüstert und gekeucht. Er konnte sogar bei dem Akt der Kreuzigung selber deutlich und bestimmt beten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er konnte später nach unsagbaren Qualen am Kreuz, konnte er auf seine Mutter Maria schauen. Und er konnte sagen, siehe, das ist dein Sohn. Und er konnte auf seinen Jünger Johannes schauen. Und er konnte sagen, siehe, das ist deine Mutter. Er konnte das Betäubungsgetränk, das man ihm anbot, konnte er verneinen, in aller Konsequenz. Er konnte sich zu dem Schächer drehen und ihm sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Also einmal darum, weil es nicht geschrieben steht. Und zum anderen, durch den ganzen Zusammenhang wird uns doch deutlich, dass Jesus nicht zusammengebrochen ist. Alles andere wäre eine Herabwürdigung seiner ganzen Konsequenz, mit der er dem Tod am Kreuz entgegenging und das Werk ganz alleine vollbrachte. Tatsache aber ist, dass das Kreuz auf Simon von Kyrene gelegt wurde. Der Weg nach Golgatha. Warum? Was bedeutet das? Und vielleicht komme ich mit diesem Thema, bin ich vielleicht nicht so aktuell, wie man das sonst verkündigt oder wie es sonst gewohnt ist, Ostern oder Karfreitag zu reden. Was bedeutet das? Da möchte ich mit Ihnen heute Morgen hinein. Das ist mein Gebet schon wochenlang. Da gingen meine Gedanken hin. Herr, was bedeutet das? Nach meiner Erkenntnis und aus dem Zusammenhang der Schrift und den Heilsgedanken Gottes, die ja in der Heiligen Schrift offenbart werden, ist das, was hier mit Simon geschieht, ein prophetischer Akt, der vollzogen werden musste. Hier ist etwas unter der Führung Gottes bewusst heilsgeschichtlich Hinweisendes geschehen. Gott wollte das so. Das war keine Willkür der Römer, dass die einfach das Kreuz da von Jesus genommen haben und dem Simon auflegten. Die ganze Passionsgeschichte Gottes steht bis ins Haarkleinste unter seiner Führung und unter der Führung seines guten Heiligen Geistes. Oder glauben Sie das nicht auch? Der Herr, und ich weiß nicht, ob wir das bis heute so beachtet haben. Der Herr macht durch diesen Einschub deutlich, was er eigentlich mit dem Kreuz Jesu erreichen will. Sinn und Zweck des Kreuzes wird uns in diesem prophetischen Akt verdeutlicht. Da redet Gott zu der ganzen Welt, zu der ganzen Menschheit und zu jedem von uns heute Morgen. Es ist, als wenn Gott sagen will, Leute, hiermit will ich euch etwas verdeutlichen. Das ist nicht umsonst passiert. Das Kreuz wurde von Jesus genommen und auf Simon gelegt, nicht weil Jesus zusammengebrochen wäre, sondern einfach, weil Gott das so wollte. Warum? Er zeigt uns damit, wo das Kreuz hin muss, wo es hingehört. Er starb am Kreuz, ganz alleine hat das vollbracht, das Heil. Aber es ist keine theoretische Sache. Golgatha ist keine theoretische Sache, wo man einfach vorbeigehen kann und ein paar Fotos knipsen und dann wieder nach Hause fliegen. Gott zeigt uns, was er will. Das Kreuz Jesu gehört nämlich auf die Menschheit. Und das will er mit Simon sagen. Ich habe meinen Sohn geopfert. Ich war selber in Christus. Ich muss in euer Leben. Das Kreuz muss auf die Menschheit kommen. Nicht umsonst ist die Wortwahl in den Evangelien so reich an Nuancen. Das müssen Sie einmal vergleichen in den vier Evangelien. In Matthäus 27, 32 heißt es: Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trüge. Ach, ich kann mir vorstellen, dieser Simon, können Sie ihn sehen? Es heißt ja, da ging ein Mann vorüber. Das war der Simon von Kyrene und er kam vom Feld, sagt die Bibel. Also er war abgearbeitet, er war durstig, er war hungrig, er war wahrscheinlich müde, er wollte ausruhen und er wollte da so vorbeigehen. Er war überhaupt gar nicht in der Verfassung, mit dem Kreuz Jesu konfrontiert zu werden. Aber Gott wollte es. Es geht nicht darum, was wir wollen. Es geht darum, was Gott will. Vielleicht sind wir innerlich gar nicht in der Verfassung heute Morgen, mit dem Kreuz und dem Heil Jesu in Berührung zu kommen. Aber es geht darum, was er will. Er will dich erreichen. Und dann legte man das Kreuz auf den Simon von Kyrene. Und sein ganzes Leben lang hat er das nicht mehr vergessen. Können Sie sich das vorstellen? Es hat so alltäglich begonnen. Er kommt vom Feld und geht da vorbei. Und auf einmal steht er unter dem Heil. Es wurde unter der Führung Gottes von Jesus genommen und auf einen Menschen gelegt. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene. Das Heil Gottes muss auf die Menschheit kommen. Die Vergebung ist jetzt da. Für Jesus den Fluch, auch das haben wir gestern Abend gehört. Für die Menschheit aber die Errettung. In Römer Kapitel 5, Vers 18 steht das so wunderbar geschrieben. Wie nun durch eines Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Da war ein Mensch von Kyrene. Die Rechtfertigung durch das Kreuz Jesu ist auf alle Menschen gekommen. Sie müssen es nur noch annehmen. Ich habe heute Morgen, als ich mich noch so vorbereitete und noch mal durchdachte und selber in der Bibel las, auf einmal stieß ich auf Jesaja Kapitel 10, Vers 3 und das hat mich so durchzuckt. Und man muss Gott Recht geben, da heißt es: Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe? Sagen Sie mir mal, wo wollen wir denn hin mit unseren Sünden? Wo wollen wir denn hin mit den Dingen, die wir nicht fertig werden, wo wir abgearbeitet und abgerackert und müde geworden sind, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir vielleicht Angst haben vor einem zukünftigen Gericht, mit unseren Lügen, vielleicht Ehebruch, Hintergehungen, Hass und Neid. Wo wollen wir denn hin mit unseren Sünden? Durch eines Gerechtigkeit, die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen ist gekommen. Ich glaube, Simon von Kyrene wird zu einem gottgewollten Bild, stellvertretend für alle Menschen. Gott macht es uns so deutlich. Der Sinn und Zweck des Kreuzes Jesu besteht darin, auf die Menschheit zu kommen. Und dass es unbedingt auf die Menschheit muss. Es musste auf Simon von Kyrene. Und Gott will uns sagen, da muss das Kreuz hin. Das Kreuz, das Heil, es muss auf dich. Es muss auf mich. Es geht um viel mehr, liebe Freunde, als nur um das Kreuz zu wissen. Es geht um viel mehr, als nur das Kreuz zu sehen oder zu besingen. Es geht um viel mehr, als nur das Kreuz zu begutachten. Da war ein Kunsthistoriker. Und dieser Kunsthistoriker, der lag im Sterben. Und da kam der herbeigerufene Seelsorger und er wusste auch nichts anderes zu tun. Er hielt ihm einfach das Bild des Gekreuzigten hin. Und da richtete der Sterbende seinen prüfenden Blick auf das Kreuz und er murmelte aus seinem Kissen heraus und der Mann lag im Sterben, Elfenbein Würzburger Arbeit, Zopfstiel von mäßigem Wert. Er sprach's und starb. Spiegelt sich in dieser Szene von diesem vor den Toren der Ewigkeit mit erschütterndem Ernst nicht das ganze Leben des Künstlers ab, um das Kreuz zu wissen und es doch nicht zu haben? Und ich möchte Sie heute Morgen fragen, ganz persönlich, was ist dir das Kreuz, Jesu? Es gibt unzählige Menschen in unseren Tagen, die gleichen diesem sterbenden Künstler. Sie kennen nur eine für sich völlig unverbindliche Betrachtung des Kreuzes Christi. Aber seine tiefe Bedeutung haben sie nie erkannt. Die Wahrheit des Kreuzes nie erlebt. Das Kreuz, das Heil, ist für die Menschen da. Es soll auf die Menschheit kommen. Darum trug Jesus sein Kreuz. Und wir sehen ihn, wie er geht. Und wie er unter der Führung seines Vaters steht. Und wie der Simon kommt. Und alles Volk muss es sehen. Wie das Kreuz von Jesus genommen wird. Das Heil, das nur er vollbrachte. Aber es wird auf Simon gelegt. Wenn das in einem Menschen passiert, das lässt dich dein ganzes Leben nicht mehr los. Alle, die wir es erlebt haben, nicht wahr? Es lässt uns nicht mehr los. Wer einmal unter das Kreuz Jesu kam, das Heil des Herrn auf sich genommen hat, den lässt das nie mehr los. Dieses Geschehen ist aber auch gleichsam für mich eines der deutlichsten Hinweise in den Evangelien, dass es für die Menschen eben nur am Kreuz von Golgatha Versöhnung gibt. Nirgends anders. Er hat es ganz allein vollbracht, aber es musste auf die Menschheit kommen. Das aber ist die Tragik eben vieler Menschen, dass sie wohl um das Kreuz wissen und es sogar besingen, dass sie es sogar in Bezug der Vergebung bringen, es aber nie für sich persönlich in Anspruch genommen haben. Das Heil ist da, aber es ist noch nie auf sie gekommen. Verstehen Sie das? Das ist die Not unserer Christenheit. Simon Kyrene. Simon heißt Erhörung. Kyrene heißt Mauer. Damit will Gott uns doch auch etwas sagen. Gott hat nämlich den Schrei der Menschheit nach Erlösung erhört. Simon, Erhörung. Er kam vom Feld kaputt und abgearbeitet, müde, durstig und hungrig. Wie viele Menschen gibt es unter uns, vielleicht heute Morgen hier an diesem Karfreitag, die müde sind, die abgekämpft sind, müde von der Arbeit und was weiß ich, vom eigenen Krampfen. Die Menschheit schreit in ihren Herzen instinktiv nach Erlösung und Gott hat es erhört. Am Kreuz von Golgatha haben wir seine Antwort. Kyrene, Mauer. Der Herr Jesus Christus hat im Kreuz die Mauer der Sünde, die zwischen uns und zwischen Gott stand, überwunden. Kyrene, das Heil ist da, das Heil ist vollbracht. Mit Begeisterung lese ich Epheser Kapitel 2, Vers 14 und Vers 16. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und hat abgebrochen den Zaun, ich sage jetzt einmal die Mauer, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft. Und dass er beide versöhnte mit Gott in einem Leib durch das Kreuz und hat die Feindschaft getötet durch sich selbst. Du musst kein Feind Gottes mehr sein. Die Feindschaft ist getötet. Die Mauer der Sünde ist weg, Kyrene. Weißt du denn, wie viel Gott daran gelegen ist, das Heil in Jesus und seinem Kreuz auf dich zu legen, weißt du das denn? Jesus sagt kein Ton auf diesem Weg nach Golgatha, aber dieses Handeln, dieses förmliche Schweigen Gottes ist vielleicht die größte Predigt oder eine der größten Predigten. Höre, der Herr hat auch deinen Schrei nach Erlösung schon längst erhört, aber bist du bereit, das Heil auf dich zu nehmen? Mit deiner Last und Arbeit und Mühe, mit deinem Schmerz unter das Kreuz zu kommen, unter sein Heil zu kommen. Gott will uns weiter damit zeigen, wie persönlich das Kreuz angewendet werden muss. Das Kreuz ist nicht Unpersönliches. Matthäus 27, Vers 32. Als sie aber hinausgingen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon. Den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Einen Mann namens Simon. Erkennen Sie, wie deutlich es die Bibel herausstellt? Erkennen Sie, um was es hier geht, um was es Gott geht? Es geht um jeden Einzelnen ganz persönlich. Sie fanden einen Mann namens Simon von Kyrene. Und auf ihn musste das Kreuz. Liebe Freunde, das Kreuz geht jeden an. Welchen Namen trägst du? Ob du ein Mann bist oder ob du eine Frau bist, du bist von Gott gemeint. Verstehst du das? Der Herr will sein Heil auf dich legen. Das Kreuz ist nicht etwa irgendetwas Theoretisches, nicht ein schönes Bild, sondern absolute notwendige Wirklichkeit für das einzelne individuelle Leben. Im Kreuz von Golgatha geht es um deine Sünde, geht es um meine Sünde, geht es um die Vergebung, die der Herr Jesus Christus uns schenken kann. Du hast gelogen. Du persönlich. Die Sünde geht dich persönlich an. Du hast die Ehe gebrochen, du hast gestohlen, du hast geneidet oder du hast gehasst. Und Gott richtet seine Finger auf uns, auf mich, und er sagt, du bist es. Der Herr zeigt auf uns. Die Bibel lässt uns nicht im Unklaren darüber, dass jeder Mensch einmal, sie sagt es ganz deutlich in Römer Kapitel 5, dass jeder Mensch einmal für sich selbst Gott Rechenschaft geben muss am Tage des Gerichtes. Das ist also eine ganz persönliche Sache. Vor dem Gerichtsstuhl Gottes werde ich nicht auf andere blicken können. Ich werde auch nicht im Angesicht der anderen gerichtet. Ich werde ganz für mich allein mit meinem persönlichen Leben vor Gott stehen. Jeder für sich selbst. So ist auch der Tod etwas ganz Persönliches, nicht wahr? Es gibt, glaube ich, nichts Persönlicheres als der Tod. Den muss ich ganz persönlich sterben. Ganz allein. So ganz persönlich soll das Kreuz, das Heil in Jesus Christus, auch auf dein und auf mein Leben kommen. Und wenn heute sein Kreuz auf dich kommen darf, sein Heil und seine Vergebung für dich, dann wirst du von Gott nicht gerichtet. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht eine herrliche Botschaft Gottes, die uns in der Bibel vermittelt wird, dass Gott uns sagt, wer zu mir kommt, wird nicht gerichtet. Wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet, egal was er getan ist. Sehen Sie, das will der Herr uns zeigen auf seinem Weg nach Golgatha. Bitte höre, der Herr will dich ganz persönlich mit Namen rufen. Ich erinnere mich daran, dass die französische Bibelgesellschaft einmal in Frankreich, in Paris genau genommen, eine Freiversammlung abgehalten hat. Und da haben sie auch einen Büchertisch aufgestellt und Literatur verbreitet und unter anderem Bibeln verschenkt an den Passanten, die vorübergingen. Und da kam eine junge Gruppe, so eine ziemlich wilde Gruppe, ungläubige Spötter. Und der Anführer dieser Gruppe blieb vor dem Büchertisch stehen und spottete und machte sich lächerlich und sagte, hört mir doch auf mit diesem Bibelbuch, geht doch weg, das ist doch nicht mehr aktuell, das ist doch überholt. Und der junge Christ hinter dem Büchertisch, der sagt, oh nein, die Bibel ist nicht überholt. Die Bibel ist ganz persönlich. Und in seinem Spott nahm der Anführer dieser Gruppe eine Bibel und sagt, lass mal sehen, ob die Bibel persönlich ist. Und er nimmt sie einfach, schlägt sie willkürlich auf, wird kreidebleich und legt sie wieder weg. Der Anführer dieser Gruppe hieß Philipp. Und die anderen haben ihn gefragt, Philipp, was ist denn los? Was bist du auf einmal so still, so bleich? Und da stellte sich heraus, dass er die Stelle in der Bibel aufgelesen hat, Johannes 14, 9. Jesus spricht, so lange bin ich bei euch gewesen und du kennst mich nicht, Philippus. Die Bibel ist ganz persönlich. Gott meint dich ganz persönlich. Ein Mann von Kyrene namens Simon. Du bist auch ein Mann, du bist auch eine Frau von irgendwoher und du hast auch einen Namen und du hast deine ganz persönlichen Probleme, nicht wahr? Du hast deine Sorgen und deine Nöte. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 9 sagt, der Herr säumt nicht mit der Verheißung, wie etliche es für ein Säumen halten, sondern er ist langmütig gegen uns, da er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann, wieder persönlich, jeder Mann Raum finde zur Buße. Das ist Gottes Wille. Und das zeigte uns in Simon. Gott lässt dir sagen, dass das Kreuz auf dich kommen muss, dass es dich angeht und dass du ohne dieses Kreuz keine Errettung haben kannst. Mit dieser Begebenheit will Gott uns weiter zeigen, dass das Kreuz auch in die Familien gehört. Und sehen Sie, das finde ich eben, dass Gott das so alles so niederschreiben ließ durch seinen Heiligen Geist. Dadurch wird mir das deutlich, was Gott damit will, mit dieser Begebenheit, dass das Kreuz auf Simon kam. Es heißt in Markus 15, 21, und sie zwangen einen Vorübergehenden. Also bisher hatten wir einen Menschen, wir hatten einen Mann namens Simon von Kyrene. Persönlich, den Menschen geht es an, einem Mann geht es an. Hier heißt es, sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus. Den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Das Kreuz kam hier nicht nur auf einen Menschen und nicht nur auf einen Mann namens Simon, sondern das Kreuz kam hier auf einen Vater, auf einen Familienvater, auf einen Menschen, der Familie hatte, der Frau und Kinder besaß. Es wird herausgehoben von der Bibel. Es wird deutlich gesagt, dass er der Vater war von Alexander und Rufus und die hatten auch eine Mutter. Gott, der Herr, will doch mit dieser Erwähnung etwas sagen. Es steht nachher, heißt es in Römer, der Apostel Paulus greift das auf. In Römer 16, Vers 13 steht geschrieben, grüßet Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine und meine Mutter. Das war wahrscheinlich dieser Rufus, der hier erwähnt wird, der Sohn seines Vaters Simon von Kyrene. Er war nachher ein gläubiger Mann, der im Römerbrief von Paulus extra begrüßt wird. Grüßt mir Rufus und seine Mutter. Das heißt, dass die ganze Familie wahrscheinlich gläubig geworden ist, dass sie auserwählt war. Das Kreuz, das Simon auf sich nahm, hat sein ganzes Leben verändert und das seiner ganzen Familie. Das Kreuz gehört in die Familie, wenn die Familie heil werden soll. Wie viele Familien sind doch krank? Unsere ganze Gesellschaft ist krank. Sie leiden unter Zerrüttung. Wie viele Ehen gehen auseinander? Sie sind kaum geschlossen oder sind sie schon gebrochen? Die Kinder leiden darunter. Wie viele Kinder sind auf sich alleine gestellt, weil Vater und Mutter sich nicht verstehen, weil sie keine Zeit haben? Die Ehepaare streiten sich, obwohl sie sich eigentlich gar nicht streiten wollen und sich doch zueinander sehnen. Und doch ist nur Krach da und nur Tumult und irgendwie geht jeder seinen Weg. Die Familien sind zum großen Teil einfach krank und kaputt. Wie viele Familien aber könnten glücklich werden? Könnten gesund und heil werden, wenn Jesus in die Familien käme. Und wie viele Familien haben das schon erlebt? Kürzlich nahm ich an einer Taufe teil oder beziehungsweise an einem Zeugnis. Es ging dann über Taufe. Es war oben in Norddeutschland. Es waren Russlandsdeutsche, die ungläubig aus Russland ausgewandert waren, sich dann in Deutschland oben bekehrt haben. Und sie gaben jetzt Zeugnis. Da war ein Familienvater unter anderem, der sagte, durch Jesus sind mir alle meine Fragen beantwortet. Er war kommunistisch erzogen. Seine Frau sagte dann, ich bin christlich erzogen worden, aber das Wichtigste hat mir immer gefehlt, Jesus. Jetzt wollen wir uns taufen lassen, wir wollen mit Jesus gehen, wir wollen unsere Kinder christlich erziehen. Das Kreuz muss in die Familien. Ich habe hier etwas in dieser christlichen Zeitschrift Family gefunden. Bitte erlauben Sie mir, Ihnen das vorzulesen. Darf ich das, auch wenn es vielleicht etwas länger, es dauert ungefähr, ganz groß habe ich es kopiert, gucken Sie mal, ganz groß, damit ich es gut lesen kann hier oben. Ich habe mir alles angekreuzt hier. Das Kreuz muss in die Familie, dauert ungefähr 7 Minuten, aber die Zeit müssen wir uns nehmen, das ist so ein schönes Zeugnis, eine wahre Begebenheit. Was Gott ändern kann in Christus Jesus, der Weg nach Golgatha erklärt uns das. Die totale Kehrtwende heißt es. Wie eine Familie aus Arbeitslosigkeit, sozialem Abstieg, Gewalt und Misshandlung herauskommt. Es geht um Karin, 38 Jahre, und Robert, 36 Jahre. Sie heißen Brüninger und sie haben 6 Kinder und sie kommen oben aus Norddeutschland. Es heißt unter anderem, ich kann natürlich nicht alles lesen, ein Roman voll mit Gewalt, Kriminalität, Ausgestoßensein, Schulden, Polizei, Sozialamt, Fürsorge und der Sehnsucht nach Liebe. Ungewöhnlich genug allerdings eine Geschichte mit Happy End. Seit 16 Jahren sind sie jetzt verheiratet. Kennengelernt haben sie sich 1975 in Bremen, wo Karin mit Freunden Wein und Gitarre herumgammelte, auf Robert trifft. Sie eigentlich aus einem intakten Elternhaus mit abgeschlossener Lehre als Anwaltsgehilfin. Er, Heimkind, arbeitslos, gerade mit Bewährung von einem Gerichtsverfahren losgekommen. Ich wollte sie eigentlich nur ins Bett kriegen und dann wieder fallen lassen. Das war so mein Stil, erzählt Robert. Aber dann kommt alles ganz anders. Die beiden verlieben sich ineinander, obwohl sie eigentlich nur an ein Abenteuer interessiert waren. Bald wird geheiratet, denn das erste Kind ist schon unterwegs. Robert stammt aus einer Familie mit 11 Kindern. Die Eltern, beide alkoholabhängig, leben im Wohnlager. Der Vater ist ein brutaler Schläger. Robert lernt die wenigsten seiner Geschwister kennen, denn viele kommen schon als kleines Kind ins Heim oder zu Pflegeeltern, um den Misshandlungen zu Hause zu entgehen. Aber auch in ihrer Ehe, dieser Brüningers, läuft von Anfang an alles schief. Wann immer ihre Lage zu ungemütlich wird, wann immer das Sozialamt nicht mehr zahlt oder ihnen die Decke auf den Kopf fällt, wechseln sie von einer Stadt in die andere, von Bremen nach Hamburg, von ihren zu seinen Eltern. Und ungemütlich ist es eigentlich immer bei den Brüningers. Niemals findet Robert einen Job auf Dauer. Karin kann wegen der kleinen Kinder, schon bald ist das nächste Kind unterwegs, nicht wieder in ihrem Beruf Fuß fassen. Sie leben von Sozialhilfe, sind darauf angewiesen, bei den Eltern zu wohnen. Und die Umstellung auf das festgelegte Leben einer Familie fällt Robert extrem schwer. Durch den dauernden Streit mit seinen Eltern und miteinander ist Karin am Rande ihrer Kräfte. Dazu kommt, dass Robert sich unter Stress regelrecht selbst vergisst. Ich wollte nie so werden wie mein Vater, meine Kinder schlagen, niemals. Und dann musste ich feststellen, dass ich extrem brutal war. Wenn die mal eine Dummheit machten, bin ich regelrecht ausgeflippt, habe sie grün und braulblau geschlagen. Ich war nicht zu bremsen, obwohl ich es gar nicht wollte. Und wenn mich dann jemand mit meinem Vater verglichen hat, konnte ich völlig durchdrehen, weil ich im Grunde ja wusste, dass ich vieles mit ihm gemeinsam hatte. Als sich ein drittes Kind anmeldet, hat Karin längst resigniert. Mir war ja schon aus dem Anwaltsbüro vertraut, dass Ehen sowieso nicht halten. Da war die Schwelle zur Scheidung ganz niedrig für mich, weil die Flucht aus der Ehe in Gedanken schon vollzogen ist, lässt die damals 24-Jährige das dritte Kind abtreiben, weil die ersehnte Freiheit nur noch mehr blockiert würde. Bei den letzten drei Kindern steht für Karin immer wieder eine Abtreibung im Raum. Kein Problem, die Ärzte hätten mühelos mitgespielt, aber Karin belastet immer noch der Abbruch ihrer dritten Schwangerschaft. Damals in den heißen Ehekrisen, das hat mich verfolgt seitdem. Ich konnte es nicht noch einmal machen. Gefühlsmäßig hatte ich das weder verarbeitet noch verkraftet. Alle meine Gedanken daran trieben mir die Tränen in die Augen. Ab Mitte 1987 bekommen sie merkwürdige Briefe von Michael, dem Bruder, zugeschickt. Sein Leben hatte sich völlig geändert. Er schrieb dann auf einmal nur noch von Jesus und ich geriet in Panik und dachte, er sei in so eine Sekte geraten. Kurze Zeit später aber kommt auch von Karins Schwester Anke ein solcher Brief und die Bremer melden sich zum Besuch an. Sie erzählen von Gott und Jesus und ernten erst einmal Unverständnis. Irgendwie glaubten wir ja auch an einen Gott, nur dass das überhaupt keine Auswirkungen auf unser Leben hatte. Karin aber lässt die sichtbare Veränderung bei ihren Geschwistern keine Ruhe. Irgendwie hat sie noch eine alte Bibel stehen und fängt an zu lesen. Die alte Übersetzung lässt sie nicht viel verstehen. Dann habe ich mir die Kinderbibel genommen, die unsere Kleinen rumliegen hatten. Da las ich dann die Stelle von den 10 Geboten und das traf mich wie der Hammer. Mir wurde bewusst, dass ich wirklich gegen jedes einzelne Gebot verstoßen hatte. Das war der Punkt, an dem ich mich dann ganz bewusst Gott zugewandt habe. Ich habe zu ihm gebetet, unter anderem auch wegen der Abtreibung. Und da ist bei mir wirklich ein riesiger Felsklotz von Schuld abgefallen. Spätestens da habe ich gemerkt, dass die Sache mit Gott wirklich wahr ist. Die Last der Schuld war ganz einfach weg, von einer Sekunde zur anderen. Aber das kann man gar nicht richtig erklären. Das muss man selbst erlebt haben, sagt Karin. Bei Robert dauert der Weg zum Glauben etwas länger. Was mich überzeugt hat und was mich am Ende in die Knie gezwungen hat, das war, wie sich Karins Bruder veränderte. Ein vollkommener neuer Mensch war das. Die ganzen Sprüche aus der Bibel haben mich am Anfang nicht so erreicht. Aber wie liebevoll der geworden war, das gab mir Hoffnung. Denn ich war an einen Punkt angekommen, wo mein Leben gelaufen war. Ich hatte keine Chance mehr. Aufwärts ging es nicht und abwärts konnte es nicht mehr gehen. Da habe ich dann zu Jesus gesagt, wenn du den verändern kannst, dann versuch es doch mit mir auch. Und das hat er dann gemacht. Wenig später wird es ihnen wichtig, ihre Ehe unter Gottes Segen zu stellen. 12 Jahre nach ihrer standesamtlichen Heirat treten sie mit ihren 6 Kindern vor den Traualtar. Uns war wichtig, dass Gott in unserer Ehe eingreift, dass er eine Rolle spielt bei uns. Gott hat uns wirklich gezeigt, was Liebe ist. Die ganze Gemeinde freute sich an diesem Ereignis und feierte mit Chor und Kaffee und Kuchen mit. Auch am Familienleben änderte sich einiges. Die Brutalität und die Schläge verlieren sich. Und weil der Sohn des Bremer Bruders betet, fängt auch Pascal, unser Sohn, damit an. Und weil Pascal betet, will auch Jenny nicht zurückstehen. Nach einem halben Jahr beginnen auch die beiden Ältesten bewusst mit Gott zu leben. Maßgeblich für sie war wohl die Veränderung bei uns beiden, sagt Karin. Sie haben gesehen, dass da wirklich eine Kraft hinter dem Glauben steckt. Schon bald zieht die Begeisterung der Brüningers weite Kreise. Eine Nachbarfamilie findet zum Glauben. Und mir fällt das eigentlich erst auf, weil du fragst, sagt Robert. Ich merke gerade, dass seit ein paar Jahren Polizei, Fürsorge und Jugendbehörde sich bei uns gar nicht mehr die Tür in die Hand geben. Die kommen gar nicht mehr. 3 Jahre arbeitet er nun schon als Pförtner im Männerwohnheim der Heilsarmee. Die ganze Gemeinde hat dafür gebetet, dass ich diese Arbeit bekomme. Und ich habe es noch nie geschafft, eine Arbeitsstelle 3 Jahre zu halten. Karin ergänzt spontan, ja, das ist wirklich ein Wunder. Es geht dann noch weiter, aber ich will hier schließen. Wenn Jesus in eine Familie kommt, bitte ihr Ehepartner, lasst Jesus in eure Familie kommen. Da war ein Vater, Simon von Kyrene, dem legten sie das Kreuz auf. Und sein Sohn Rufus wird nachher von Paulus gegrüßt. Und dann wird noch erwähnt, dass der Simon vom Feld kam. Lukas 23, 26, auch hier wieder ein Hinweis. Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Auch das steht nicht durch Zufall in der Bibel, sondern hat seine gottgewollte Begründung. Denn das Feld erinnert uns an den Ursprung der Sünde. Beim Sündenfall heißt es über die Schlange, die Adam und Eva verführt hat, du sollst vor allen Tieren des Feldes verflucht sein, auf dem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen. Über Adam heißt es nach dem Sündenfall, verflucht sei der Erdboden um deinetwillen. Das Gewächs vom Felde sollst du essen, im Schweiße deines Angesichts dein Brot essen, bis du wieder zur Erde kehrst. Und als Kain seinen Bruder Abel totschlug, als erster Mörder der Bibel, der Geschichte, der Menschheitsgeschichte, da heißt es in 1. Mose 4, 8, da sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain und schlug seinen Bruder Abel tot. Simon kam vom Feld und da legte man ihm das Kreuz auf. Sehen Sie, Jesus hat die Sünde und auch den Ursprung der Sünde besiegt. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Und das will er zeigen, schweigend zeigen, auf dem Weg nach Golgatha in Simon, dass er die Welt besiegt hat, dass er die Macht der Finsternis, der Dämonen besiegt hat, dass er sogar den Ursprung der Sünde damals im Paradies, im Anfang bei Adam und Eva schon besiegt hat. Auch deine Sünden sind alle bezahlt, wenn das Heil des Herrn Jesus Christus auf dich kommen darf. Der Baum des Lebens ist gewurzelt auf Golgatha. Wer damit nichts zu tun haben will, der kann nicht leben. Und dass der Simon, und das ist noch eine weitere vorletzte Nuance, dass Simon gezwungen wurde, das Kreuz tragen zu müssen, will uns auch etwas sagen. Es heißt ja in Matthäus 27, Vers 32, als sie aber hinauszogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon, den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Damit will der Herr uns schweigend sagen, dass eigentlich ja wir das Kreuz verdient hätten und die Strafe und den Tod und das Gericht, oder nicht? Aber Jesus fängt es für uns ab, Jesus nimmt es auf sich, er wird daran genagelt, der Sündlose für uns Sünder. Er hat das Kreuz wohl auf Simon legen lassen, aber dann hat er es wieder auf sich genommen, um selbst dann das Werk zu vollenden. Er hat sich annageln lassen, er trägt unsere Sünden und unseren Tod und unser Gericht, so dass das Kreuz uns zum Heil wird. Es ist für mich so ergreifend, was Jesus da tut, dass mir schier die Worte fehlen, das zu erklären, dass das Kreuz, das Simon auf sich nahm, wieder auf Jesus kam, weil Simon das ja nicht vollbringen konnte. Jesus hatte es vollbracht. Er hat alles getan. Ein Inder hat das einmal erkannt. Ein Inder hat einmal einen Tourist, einen Christen durch Indien geführt. Unter anderem kamen sie in einen Tempel, da hingen die Bilder der großen Religionsstifter Konfuzius und Zarathustra und Buddha. und die waren alle in tiefes Nachdenken versunken. Und ein Bild sollte den Herrn Jesus darstellen, der war gerade dabei, ein verlorenes Schaf zu retten. Und da sagte der Inder zu dem Christen, sehen Sie den großen Unterschied? Der Einzige, der nicht an sich denkt. Der Einzige, der nicht an sich denkt, der etwas tut. Das ist dein Jesus. Das ist dein Jesus. Er nahm das Kreuz wieder auf sich und er vollbrachte es. Simon wurde gezwungen, das Kreuz zu nehmen. In gewisser Weise ist das Kreuz auch zwingend. Damit können wir nicht spielen und sagen, naja, wann angenehme Zeit ist oder heute noch nicht, vielleicht kurz vor dem Tod. Oh. Es ist notwendig, absolute, ewige Notwendigkeit, dass das Kreuz auf dich kommt. Darum sagt Apostelgeschichte 17,30, nun hat zwar Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen allenthalben Buße zu tun. Das ist ein Befehl Gottes. Und letztens, der Herr will vielleicht noch etwas ganz Besonderes herausstellen. Durch diesen Simon von Kyrene, wenn es heißt in Markus Kapitel 15, Vers 21, und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Sehen Sie, dieser Simon, der wollte gar nicht stehen bleiben. Der wollte vorübergehen. Aber er wird direkt mit dem Kreuz konfrontiert. Der war gar nicht in der Verfassung. Ich sagte ja schon, abgearbeitet kam er vom Feld. Der war gar nicht in der Verfassung. Trotzdem, er bleibt stehen. Er nimmt das Kreuz auf sich und es hat sein ganzes Leben verändert. Die größte Katastrophe der Menschheit und vieler Einzelschicksale besteht darin, dass sie das Kreuz sehen, dass sie es kennen, mit Jesus in Bezug bringen, aber dass sie vorübergehen. Das kannst du heute Morgen tun. Du kannst um Jesus wissen, durch die Lieder, durch alles, was hier gesagt, gesungen wurde, durch all unsere Gebete können wir in aller Schwachheit versuchen, das alles so groß zu machen für dich. Und du kannst doch vorübergehen. Wie viele sind nicht stehen geblieben, haben es nicht auf sich genommen, das Heil nicht in ihr Leben genommen? Ich frage Sie darum heute Morgen, an diesem Karfreitag, der Weg nach Golgatha, könnte es nicht sein, dass Gott uns an diesem Karfreitagmorgen alle an den Weg stellen will, unsere ganze Gemeinde, um zu sehen, was wir mit seinem Heil machen. Darum geht es nämlich am Kreuz. Was ist dir das Kreuz Jesu? Kennst du nur die völlig unverbindliche Betrachtung des Kreuzes? Hast du seine tiefe Bedeutung weder erkannt noch erlebt, dass der Herr Jesus für dich erworben hat? Höre, es muss auf dein Leben. Du bist persönlich gemeint. Es will in deine Familie. Du bist auch einer vom Feld dieser sündigen Welt. Abgearbeitet und abgekämpft. Geh nicht vorüber. Bleib stehen. Nimm das, was Jesus für dich tat, in Anspruch. Der Herr beobachtet uns heute. Was machen wir mit seinem Kreuz? Vielleicht sind solche unter uns, die wissen, für mich ist es heute Morgen Zeit, dass ich mein Leben ganz neu unter das Heil stelle. Für mich ist heute Morgen am Karfreitag der Moment, wo ich weiß, mein Leben ist nicht mehr in Ordnung. Ich muss unter das Heil. Ich muss wieder unter das Heil Jesu, unter sein Kreuz. Ich will wieder ein Ganzes machen, wie Simon getan hat. Vielleicht ein Neuanfang. Vielleicht zum ersten Mal. Und ich frage Sie, wer will das Heil Jesu, wie Simon, heute Morgen auf sich nehmen? Wir beten. Herr Jesus Christus, es ist doch dein Wort, Herr, das wir nur in aller Schwachheit vortragen können. Aber es ist dein Angebot. Es ist dein Kreuz, Herr. Es ist dein Heil und es ist dein Angebot an uns. Wir sind alle Simons oder Simones, Herr. Du willst das Heil auch auf uns legen. Lass es heute Morgen möglich werden. Und während wir im Gebet bleiben, muss ich doch fragen, wer will das Heil Jesu heute Morgen auf sich nehmen, mit seinem ganzen Leben, mit seiner Familie unter das Kreuz Jesu begehen? Der soll dazu die Hand heben als Zeichen. Herr Jesus Christus, Du hast das gesehen, wer die Hand gehoben hat und wer es aufrichtig und ernst meint, unter dein Kreuz zu kommen. Und jetzt gib du auch die Antwort. Dieser Simon ist selig geworden, hat Vergebung erfahren. In seine Familie ist Heil gekommen, Herr. Und in deinem Namen wollen wir das auch denen zusprechen, die die Hand gehoben haben. Segne du sie um deines Namens willen. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema »Der Weg nach Golgatha«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Und falls Sie durch diese Botschaft noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!